gibt eine Fernsehserie, die ist schon etwas älter. Zu meiner Studienzeit war die sehr aktuell. How I Met Your Mother, wie ich deine Mutter kennengelernt habe. Und da gibt es einen Charakter, Steve heißt der, der hat so ein Problem, der verpasst immer alles. Da passieren immer um ihn rum ganz besondere Dinge, unwahrscheinliche Dinge, lustige Dinge, manchmal auch unmögliche Dinge. Aber dieser Kerl, der schafft es immer gerade auf Toilette zu sein oder irgendwo rausgegangen zu sein, der verpasst es immer. Das ist in dieser Serie relativ lustig. Im echten Leben ist das natürlich gar nicht witzig. Wenn man so einen Eindruck hat, Mensch, irgendwie, das Leben geht an mir vorbei. Ich verpasse irgendwie immer alles. Ich komme irgendwie immer zu kurz. Und für Thomas in dieser Bibelgeschichte war das auch überhaupt nicht witzig. Er hatte das auch verpasst, dass Jesus sich seinen Jüngern gezeigt hat. Und doch, er darf erleben, dass Jesus sich auch um ihn kümmert, sich seiner annimmt, sich um ihn kümmert. Und das ist sein Thema heute. Eine überraschende Mission, wie Jesus sich um Menschen kümmert. Wir sind gerade in dieser Predigtreihe überrascht vom Auferstandenen mit Jesus Leben nach Ostern. Es geht um diese Begegnungen von Jesus mit seinen Leuten nach Ostern, nach der Auferstehung. Letzten Sonntag ging es um Maria Magdalena, die erste, die Jesus als Auferstandenen gesehen hat. Und heute wird uns berichtet, dass Jesus sich weiteren Leuten zeigt. Das ist mein erster Punkt. Jesus kümmert sich persönlich um seine Jünger. Es ist immer noch Ostersonntag, derselbe Tag. Petrus und Johannes, sie hatten das leere Grab gesehen, sie hatten die Leichenbinden oder die Grabtücher dort gesehen. Sie hatten von Maria gehört, dass sie Jesus gesehen hat. Sie hat es ihnen gesagt. Und jetzt am Abend dieses Tages kommt Jesus eben auch zu ihnen. Auch sie dürfen Jesus sehen. Er zeigt ihnen die von den Nägeln durchstoßenen oder durchbohrten Handwurzeln. Er zeigt ihnen die Seite, wo dieser Speer reingestochen wurde, um sicherzustellen, dass Jesus auch wirklich tot ist. Jesus redet mit ihnen, er sagt ihnen einige ganz wichtige Dinge. Und dann wird so schön berichtet hier, die Angst, die sie vorher so geprägt hat, die weicht. Und da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Doch einer war eben nicht dabei, der Thomas. Und genau wie Maria vorher zu den Jüngern gekommen war, gehen jetzt die Jünger zu Thomas und sagen, wir haben den Herrn gesehen. Aber Thomas kann es nicht glauben. Ja, das ist halt der ungläubige Thomas, sagen wir dann. Aber ich finde, wenn man die Osterberichte anschaut, dann fällt auf, der Thomas ist da kein Einzelfall. Nein, alle Jünger waren total skeptisch, kritisch und überhaupt nicht gutgläubig. Liste das mal auf. Maria Magdalena, ne? Sie sieht das leere Grab und sie sagt nicht, ah ja klar, Jesus ist auferstanden. Nein, sie sagt, da hat jemand diesen Leichnam gestohlen. Als die Frauen zu den Jüngern kommen und sagen, wir haben Engel gesehen und die haben gesagt, Jesus ist auferstanden, da sagen die Jünger nicht, ah ja, dann wird das wohl stimmen. Nee, sie sagen, sie halten das für Geschwätz und glauben den Frauen nicht. Und jetzt eben Thomas. Thomas glaubt es nicht. Und er sagt es richtig krass. Im Griechischen steht da, wenn ich das nicht kriege, dann werde ich niemals, auf keinen Fall glauben. Das war im Nachhinein für die Jünger ziemlich peinlich, dass sie so ungläubig, so skeptisch waren. So wie es für manche Politiker peinlich ist, was sie noch vor ein paar Monaten über Russland und Putin gesagt haben. Und trotzdem finde ich es spannend, dass die Bibel das ganz offen berichtet, ganz ehrlich berichtet, das nicht beschönigt. Ich habe es ja schon immer gewusst. Nein, sie sagt, nein, sie waren ungläubig. Sie wollten es und konnten es nicht glauben. Und ich finde, das ist eine riesige Ermutigung auch an uns, dass auch wir offen und ehrlich und gleichzeitig entspannt mit Zweifeln umgehen, mit unseren eigenen Zweifeln und auch den Zweifeln von anderen. Ja, es gibt Zweifel. Es gibt Anlässe, es gibt Gründe zu zweifeln. Und ich wage mal zu sagen, jeder Mensch hat Zweifel an seinen Überzeugungen. Der Christ, genauso wie der Atheist. Wir alle können zweifeln, ob wir nicht vielleicht doch falsch liegen. Und trotz all diesen ganz massiven Zweifeln, ja diesem Unglauben, wurden die Jünger alle überzeugt, dass Jesus auferstanden ist. Inklusive Thomas. Und das, finde ich, ist ein ganz starkes Argument, dass die Auferstehung wirklich passiert ist, dass das wahr ist. Deswegen mein zweiter Gedanke, Jesus kümmert sich persönlich um Thomas. Für Thomas muss das richtig schwer gewesen sein, diese Sache verpasst zu haben. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum er es so krass formuliert. Ich lese es nochmal vor. Sagt er, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe, aber das reicht ihm auch nicht, und wenn ich meinen Finger nicht in die Male der Hände lege und meine Hand in seine Seite lege, wenn ich das alles nicht kriege, dann werde ich niemals glauben. Doch so skeptisch er ist und so abweisend er ist gegenüber diesem Glauben, er bleibt dabei, er bleibt bei den Jüngern dabei, und die machen es ihm offenbar einfach zu bleiben. Und dann kommt Jesus und er kümmert sich ganz persönlich um Thomas. Und zwar gleich in dreifacher Weise. Das ist spannend. Erstens darf Thomas jetzt all das erleben, was die Jünger eine Woche vorher erlebt hatten. Er kriegt sozusagen eine persönliche Nachholung. Er darf das nachholen. Wieder die Türen sind verschlossen. Wieder Jesus steht auf einmal plötzlich mitten im Raum. Und wieder sagt er, Friede sei mit euch. Also alles wird nachgeholt, was er vorher verpasst hatte. Ja, noch mehr. Jesus geht zweitens ganz persönlich auf Thomas ein. Jesus kommt sozusagen extra für Thomas. Weil Thomas Jesus wichtig ist, dieser einzelne Jünger. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz revolutionärer Gedanke der Bibel. Eigentlich in allen Kulturen der Weltgeschichte, ich kenne keine Ausnahme, war es immer so, wichtig ist das Volk als Ganzes. Wichtig ist das Königreich, wichtig ist das Volk als Ganzes, unser Staat, unser Reich, das Kollektiv. Und der Einzelne, der hat sich in dieses Ganze einzufügen, dem Ganzen unterzuordnen. Und die Bibel setzt da einen Gegenpunkt. Sie sagt, der große Gott der Welt, der Herrscher und Schöpfer, der kümmert sich nicht nur um das große Ganze, nein, er kümmert sich um die Einzelnen. Er kümmert sich um die Frau Hagar in der Wüste. Sie kümmert sich um den Thomas mit seinen Zweifeln. Gott kümmert sich auch um dich persönlich in deiner Situation. Du bist ihm wichtig. Also Jesus holt das für Thomas nach. Jesus geht ganz persönlich sozusagen auf Thomas zu, auf ihn ein. Und drittens darf Thomas erleben, dass Jesus ihn ganz genau kennt. Wenn die drei Sachen, die Thomas gesagt hatte, ne, ich möchte das sehen, ich möchte meinen Finger in die Handwunde reinlegen und meine ganze Hand in die Seitenwunde. Das hatte Thomas in Abwesenheit von Jesus gesagt. Und jetzt kommt Jesus und er geht ganz genau darauf ein. Er sagt, schau her, nimm deinen Finger, fass an. Nimm deine Hand. Fass an. Thomas erlebt, dass dieser Jesus ihn durch und durch kennt. Er kennt mich durch und durch. Auch meine Zweifel, auch das, was ich da so gesagt habe. Vielleicht ein bisschen aus Frust heraus oder aus Verzweiflung heraus. Und das ist was Spannendes, das zu erleben. Da ist ein Gott, der mich durch und durch kennt, der mein Innerstes kennt. Und das sind so da auch die bewegenden Erlebnisse in meinem Leben. Wo ich das merke, da ist ein Gott, der mich kennt. Da ist ein Wort der Bibel, was genau in mein Herz, in meine Situation reinspricht. Eine Frage beantwortet. Da ist ein Gott, der mich kennt. Vielleicht hast du solche Momente auch schon erlebt im Leben. Wo es einfach genau passt. Du merkst, da ist ein Gott, der kennt mich. Der weiß, wie es in mir aussieht. Und dann ist es ganz logisch, dass man dann sagt, so wie Thomas hier, völlig überwältigt, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Und das ist noch spannender, weil Thomas, dieser zweifelnde Thomas, ist der Erste, der so richtig merkt, dieser Jesus ist noch ein bisschen mehr. Der ist nicht nur mehr als ein Prophet. Er ist nicht nur der Messias, er ist noch mehr als das. Mein Herr und mein Gott, dieser Jesus ist irgendwie Gott. Da ist Gott in diesem Jesus. Was Johannes im Kapitel 1 sagt, das Wort, das bei Gott war, das wird Fleisch und kommt zu uns auf diese Erde. Thomas ist der Erste, der es merkt und versteht, in dieser Tiefe. Spannend. Jetzt könnte Jesus den Thomas total loben und sagen, super Thomas, genau. Aber jetzt kommt wieder was Unerwartetes. Jesus ist für Überraschungen gut. Genau wie letzte Woche bei Maria Magdalena, wo Jesus ihr so sagt, halt mich nicht fest. Ich muss zu meinem Vater zurückkehren. Da sagt Jesus jetzt auch was Unerwartetes. Er sagt zu Thomas, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das ist spannend, weil da kommen jetzt auf einmal wir alle in dieser Geschichte vor. Wir alle sind die, die nicht sehen und doch glauben sollen, zum Glauben gerufen werden. Und ich würde als dritten Punkt formulieren, Jesus kümmert sich auch um uns heute. Um uns heute. Das wirkt auf den ersten Eindruck vielleicht etwas komisch. Weil zunächst ist es ja so, dass wir irgendwie in der gleichen Lage wie Thomas sind. Wir haben es verpasst. Wir haben Jesus nicht als den Auferstandenen gesehen. Nur mit dem einen Unterschied, dass Thomas es irgendwie nachgeholt bekommt und ihn dann doch sehen darf, und dass uns das verwehrt bleibt, oder? Wir sind und bleiben doch in dieser Lage, dass wir nicht sehen und doch glauben sollen. Wir sollen halt einfach so glauben, auch wenn wir Zweifel haben, auch wenn wir es nicht so fühlen, nicht so erleben. Ist das so? Ist das hier gemeint? Die ganz entscheidende Frage ist, was meint Jesus hier mit dem Nichtsehen? Ist es wirklich gemeint, dass wir einfach so ohne Argumente, ohne Erfahrungen, ohne bestätigende Erlebnisse glauben sollen? Ist das gemeint? Und wenn man schaut, wie wird dieses Wort Sehen in dem Kapitel verwendet? Worum geht's? Es geht immer um Jesus, den Auferstandenen sehen. Maria sagt, ich habe den Herrn gesehen. Die Jünger sagen zu Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Und zu Thomas sagt Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Also es geht nicht allgemein um ein Sehen, um ein Erleben, um ein Erfahren. Es geht konkret um das Erlebnis, Jesus als den Auferstandenen persönlich zu erleben. Und da sagt Jesus, diese Zeit, die wird enden. Die endet jetzt. An Ostern ist schon die Zeit geendet, wo Jesus als Mensch dauerhaft bei seinen Jüngern war. Das ist schon jetzt vorbei. Jesus kommt immer wieder und geht. Und zwischen Ostern und Himmelfahrt, da gibt es diese Begegnungen mit dem Auferstandenen, wo Jesus als der Auferstandene sich seinen Jüngern zeigt. Irgendwie anders und doch irgendwie erkennbar. Aber auch diese Zeit der Begegnungen mit dem Auferstandenen, die geht zu Ende. Himmelfahrt, Jesus geht zurück zum Vater, Pfingsten, es kommt der Heilige Geist, den Jesus schon jetzt zu den Jüngern zuspricht, empfangt den Heiligen Geist. Also den Auferstandenen Jesus, den können wir heute nicht mehr sehen. Insofern stimmt es, dass wir etwas nicht bekommen, etwas nicht haben. Aber wir können sehr wohl Dinge sehen und erleben. Wir können das erleben, dass Gottes Wort in unsere Situation reinspricht. Wir können sehen, was Gott auf Gebete hin tut. Wir können sehen, wie Gott Menschen verändert. Andere Menschen, und wir können es auch bei uns selber sehen, wie da was passiert. Wir können Antworten bekommen, die unsere Fragen vielleicht nicht völlig klären, aber doch irgendwie so, okay, ja, stimmt, sowas in der Art. Also wir können sehr wohl Dinge sehen und erleben, Dinge, die unseren Glauben stärken und bestätigen. Es ist nicht gemeint, dass wir einfach nur einfach so glauben sollen, gegen alles, was sonst um uns rum ist. Und das liegt daran, weil Jesus sich auch um uns kümmert, auch um uns heute. Und das wird in dieser Geschichte deutlich, dass Jesus sich um uns und auch um dich persönlich kümmert. Erstens, Jesus denkt an dich. In diesem Satz, da benennt er unsere Situation. Selig sind die, nicht sehen und doch glauben. Und da sind wir gemeint. Jesus denkt an dich, auch schon damals. In Johannes 19 betet Jesus auch bewusst für die, die später zum Glauben kommen werden. Da betet er für uns. Zweitens, Jesus kümmert sich um uns, indem er seinen Jüngern einen Auftrag gibt, eine Mission gibt. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also Jesus sagt, meine Mission war es, dass ich Gott den Vater und seine Liebe euch Menschen nahe bringe und euch zeige, wer ich bin, der Sohn Gottes. Und jetzt ist es eure Mission, dass ihr das weitergebt, weitertragt. Diese besonderen Begegnungen, die die Jünger damals hatten, die waren eben nicht nur für sie persönlich, sondern die waren zum Weitergeben, zum Weitersagen gedacht. Sie als die Augenzeugen, sie sollten das berichten, weitersagen, weitertragen. Und Johannes, der hat das sehr ernst genommen, deswegen schreibt er am Ende seines Evangeliums, im ersten Abschluss, er sagt, ich hätte noch viel mehr aufschreiben können, was ich mit Jesus erlebt habe, aber das habe ich euch aufgeschrieben, damit ihr, da meint er uns, glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Jesus kümmert sich um uns, indem er seine Jünger beauftragt, Augenzeugen zu sein für uns, für die nachfolgenden Generationen. Momentan läuft ja so ein Prozess in den USA zwischen einem Schauspieler Johnny Depp und seiner Ex-Frau. Da geht es sehr, sehr in schmutzige Details, weswegen die Medien das sehr, sehr toll finden. Und da ist es ja auch so, da ist ein Richter dabei, da ist eine Jury dabei, die nicht dabei waren. Die waren nicht dabei, als die zwei sich gestritten haben, sich gegenseitig wahrscheinlich verletzt haben. Aber da treten Augenzeugen auf, Sachverständige auf, die was sagen dazu. Das habe ich gesehen, da war ich dabei, das habe ich erlebt. Und dann soll dieses Gericht ein Urteil treffen. Wie war es denn? Wie ist es denn gewesen? Und genauso sind die Jünger damals für uns die Augenzeugen. Wir können ihren Charakter sehen in der Bibel. Und wir können hören, was sie sagen. Ihr Augenzeugenbericht ist uns gegeben. Und damit auch wir glauben an Jesus Christus. Noch eine dritte Sache. Jesus nennt uns selig. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Was heißt das, selig? Er kennt die Redeweise, Gott habe ihn selig über Verstorbene. Aber das ist hier nicht gemeint, in der Bibel überhaupt nicht gemeint mit dem Wort selig. Es ist nicht gemeint, dass jemand selig gesprochen wird nach seinem Tod, wie in der katholischen Kirche. Was heißt selig? Selig heißt einfach glücklich, einen Grund haben, glücklich zu sein, es gut haben. Psalm 1, wohl dem, selig ist der, der nicht wandelt in diesem einen Falschen, sondern der im Guten ist. Jesus in der Bergpredigt, selig sind die, die nach hungert, nach Gerechtigkeit, denn sie werden die Gerechtigkeit haben und bekommen. Also selig heißt, es gut haben, Grund haben, sich zu freuen, glücklich zu sein. Und das ist ganz wichtig, weil Jesus sagt nicht zu Thomas, Thomas, du bist selig, weil du mich gesehen hast und nach dir kommen die armen Schweine, die es nicht sehen werden. Nein, Jesus sagt es genau andersrum. Thomas, du hast es gesehen, du glaubst jetzt. Und ich sage, selig sind die. Glücklich zu preisen sind die. Ich nenne die glücklich, die haben Grund, sich zu freuen. Die, die es nicht sehen werden, die doch glauben. Ihr seid selig, sagt Jesus. Ihr habt es gut. Ihr werdet mich zwar nicht als den Auferstandenen sehen, aber ihr könnt genauso mit mir leben wie die Jünger damals. Ganz genauso. Ihr habt es nicht verpasst. Nein, ihr seid selig. Wir können genauso wie die Jünger damals an Jesus, den Messias, glauben. Und genauso durch den Glauben das Leben haben, das wahre Leben in seinem Namen. Wir können genauso durch Jesus Frieden haben. Nur Friede mit euch, sagt Jesus. Uns freuen, da wurden sie froh. Durch Jesus den Heiligen Geist haben, Gottes Gegenwart dauerhaft in uns. Wir können genauso Vergebung der Sünden haben. Ja, Jesus kümmert sich um uns heute. Er kümmert sich um mich und um dich heute, weil wir wichtig sind für ihn. Und dann kommt der vierte Punkt. Er kümmert sich durch dich auch um andere Menschen. So wie die Jünger damals, so haben auch wir einen Auftrag, eine Mission. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind sozusagen Gottes Paketboten. Wie diese Boten, die immer zweimal klingeln und dann das Paket vor die Tür stellen. Jesus hat das Problem von uns Menschen gelöst. Jesus ist gekommen, durch seinen Tod hat er unsere Schuld vergeben. Durch seine Auferstehung stellt er neues, ewiges Leben bereit. Er hat sozusagen das Paket für jeden einzelnen Menschen auf dieser Erde gepackt. Und er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Diese Pakete zustellen. Wir sollen anderen Menschen Wegbegleiter sein. Ihnen zuhören. Für sie beten, sie segnen. Ein bisschen so, wie wir das heute gemacht haben. Ihnen dienen, sie lieben, Gutes tun. Ihnen von dem erzählen, was Jesus für uns bedeutet, was er auch für sie bedeuten kann. Und wenn sie das annehmen, dann ihnen die Vergebung Gottes zusprechen. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Das ist doch mal ein Satz. Also wir dürfen das Menschen sagen. Deine Sünden sind dir vergeben. Wer an Jesus glaubt, wer sich Gott öffnet, dem dürfen wir sagen, all deine Fehler, all deine Sünden sind dir durch Jesus vergeben. Da ist nichts mehr, was zwischen dir und Gott steht. Nichts mehr, was Gott so noch bedenkt, wenn er an dich denkt. Ach ja, da, aber das war ja noch da, da auch noch. Ja, schwierig. Nein, das ist weg, das ist vergeben. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges und Kostbares, dass wir das Menschen zusagen dürfen. Und wir brauchen Menschen, die uns das zusagen. Wir brauchen das, dass wir manchmal Sachen bekennen vor Menschen und die sagen uns, deine Sünden sind dir vergeben. Und was ist dann mit der anderen Seite? Wem ihr die Sünden vergebt, sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Es zeigt auf jeden Fall, dass das mit dem Sündenvergeben kein Automatismus ist, sondern dass das was ist, was bereitsteht, aber was irgendwie angenommen werden muss. In der sanftesten Weise können wir Menschen vielleicht sagen, du, ich glaube, dass dir noch was fehlt und ich wünsche dir, dass du das findest. In manchen Situationen ist es vielleicht nötig, das konkreter zu sagen. Ich erinnere mich noch gut an einen Jugendlichen, der sagte mir mal so, ich habe da so eine Idee. Es wäre doch eigentlich das Beste, so hier in diesem Leben so richtig die Sau rauszulassen, sich dann am Ende kurz vor dem Tod zu bekehren, dann hat man das Beste aus zwei Welten, oder? Sagt er so ganz begeistert. Und da war es meine Aufgabe zu sagen, ich glaube, das wird nicht funktionieren, dieser Plan. Aus ganz verschiedenen Gründen. Unter anderem deshalb, weil mit Jesus zu leben schon jetzt das Beste ist. Ich wollte dir heute zwei Dinge vor Augen malen. und ganz deutlich mitgeben. Erstens diese Sache, Jesus kümmert sich um Menschen und er kümmert sich auch um dich. So wie er sich um diesen Thomas kümmert, so wie er genau weiß, wie dieser Thomas so drauf ist, was dieser Thomas braucht und sich um ihn kümmert, so kümmert er sich auch um dich. Vielleicht hast du das schon erlebt, vielleicht weißt du das schon. Vielleicht hast du es auch noch nicht so gesehen. Ich möchte es dir sagen, Jesus kümmert sich um dich. Und zweitens, Jesus will durch dich sich um andere Menschen kümmern. Das ist ein Auftrag.